Zwischen German Angst und German Excellence liegt nur ein Wort, Mut. Das hat mir Philipp Deprieux als Widmung in sein neues Buch Mut zur KI geschrieben. Er ist Unternehmer, der aus Deutschland kommt und mittlerweile in den USA lebt und beide Welten sehr gut kennt und heute zu Gast im KI-Köpfe-Podcast. Ich bin Paul Elvers, der Podcast-Host, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Philipp, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei KI Köpfe.
Danke dir für die Einladung, dank euch.
Ja, du hast über 200 Gespräche auf dem Sitz deines Teslas geführt, also bist sozusagen sehr bekannt mit dem Format Podcast. Wie fühlt sich das heute an, mal auf der anderen Seite zu sitzen?
Es ist natürlich viel einfacher. Ich habe mich natürlich 0,0 vorbereitet, außer dass ich die Kleidertipps mir durchgelesen habe und das nochmal ein bisschen geändert habe. Ja, aber das ist natürlich eigentlich total cool, ich sag mal, auf der anderen Seite zu sitzen und nicht, ja. Und vor allen Dingen, ich meine, zu fahren und gleichzeitig Interviewfragen zu stellen, das ist natürlich auch hart. Also erste Fahrt war ja Einbahnstraße vor dem Bundeskanzleramt mit Dorothee Bär, wo die Polizei dann irgendwie auf die Straße fuhr. Und das ist ja alles im Kasten. Und wo Dorothee Bär dann sagte, Philipp, du kannst hier nicht langfahren, das ist gegen die Fahrtrichtung. Ja. Also daran siehst du, wie schwierig das natürlich ist, coole Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen und dabei noch zu fahren. Also ich bin total heavy jetzt. Auf der anderen Seite zu sitzen.
Ja, ich finde es auch super, dass du hier bist. Du hast mir auch ein Buch mitgebracht. Ich halte das hier nochmal in die Kamera. Mut zur KI. Vielen Dank dafür. Also ich freue mich immer, wenn meine GästInnen Buchautoren sind und dann auch noch an mich denken und mir ein Buch mitbringen. Das ist ganz klasse. Genau, Thema Mut und KI sprechen wir gleich noch mehr drüber. Letzte Frage noch zu deinem Podcast. Das klingt ja auch schon ein bisschen nach mutig sein. Also einen Podcast in einem Auto zu produzieren, während man fährt. Ja, klar. Habt ihr da so einen Compliance-Check vorher machen müssen, ob das vom ADAC abgenommen wird? Oder?
Der Witz ist, wir sind an vielen Polizeiwagen vorbeigefahren, das hat uns niemand angehalten, weil natürlich auch die Kameras ja im Fenster teilweise waren vorne. Mhm. Wir hatten, glaube ich, bis zu 10 Kameras. Aber es hat eigentlich alles gut geklappt. Es gab auch übrigens nur eine Regel, das war, man durfte nur positiv kommunizieren, man durfte also keine Gegenrede machen, also der ist schlecht und da kann ich mich an den Cem Özdemir erinnern, der jetzt Ministerpräsident in Baden-Württemberg ist, dem ich gesagt habe, Cem, es wird dir schwerfallen, aber bitte kein Bashing gegen die CDU, CSU, auch wenn es dir Spaß macht und bitte nicht und da gibt es eine gelbe Karte und wenn du dich nicht dran hältst, eine rote Karte und so. Mhm. Wir haben übrigens nie was rausgeschnitten, also es war immer, konnte auch keiner sagen, will ich nicht und so und dann war er, glaube ich, 30 Sekunden im Auto und sagte, der Verkehr, der Scheuer und ich so, Cem, das ist die gelbe Karte, ja. Und weil ich eben ein positives Format wollte, also was inspiriert. Und das hat dann aber auch gut geklappt, hat bei allen Fahrten gut geklappt, ja. Und das, finde ich, braucht es ja in Deutschland mehr, dass wir nicht uns darüber beschweren und sagen, wie schlecht die Politik ist und wie schlecht wieder die Wirtschaft läuft und wie schlecht der Trump ist und dass alle so schlimm sind, ja. Sondern, dass wir wirklich positive Inspiration kriegen.
Absolut. Ja. Musstest du mal die rote Karte zücken, oder?
Nein, zum Glück nicht, nein.
Glück gehabt. Du bist mittlerweile, lebst du in den USA, in Newport Beach. Du hast aber auch lange sozusagen im Bereich Digitalisierung in Deutschland gearbeitet, hast ein Unternehmen gegründet, das erfolgreich verkauft und hast eben heute dieses tolle Buch mitgebracht. Und lass uns vielleicht da direkt zum Thema KI und Mut nochmal einsteigen, weil ich finde es toll und ich bin sozusagen auf deiner Seite. Ich glaube, wir müssen mutiger werden. Gleichzeitig haben wir natürlich extrem viel, was obendrauf kommt. Wir haben eine KI-Verordnung, wir haben Compliance-Anforderungen, Regulierungen und zum Teil sehen wir ja auch, KI ist so ein großes Thema geworden, dass selbst der Papst sich jetzt damit beschäftigt.
Ja, das habe ich gehört, ja.
Genau.
Das Gute ist, wie ich finde, ja.
Also was ist deine Grundidee vielleicht vom Buch und auch von dem Mutigsein eigentlich?
Genau, also ich glaube, und da sind wir uns alle einig, dass KI ist da und wird bleiben und wird auch massiv kommen.
Ja.
So, und das, glaube ich, in allen Lebensbereichen, also sowohl gesellschaftlich, wie auch politisch, wie auch in der Wirtschaft. So, das heißt, meine Einladung an jeden, der hier zuhört, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema. Ja, und zwar jeden Tag, jetzt wird's hart, Leute, 30 Minuten. Ja. Mhm. So, also das heißt, wie ihr vielleicht sagt, ich möchte abnehmen und wenn ihr abnehmen wollt, dann macht ihr euer Sportprogramm, dann kauft ihr vielleicht auf dem Wochenmarkt ein und dann kocht dann ein bisschen gesünder. Das ist ja auch ein Zeitinvest. Also genauso sich mit dem Thema KI zu beschäftigen, ja, und das wirklich auch selber privat zu testen. Also ich sage auch jedem, wenn jemand joggt und gerne dabei Spotify hört, eine App nutzt und dann irgendwie ein neues Café ausprobieren möchte, dann kann jeder, der nicht coden kann, also der wirklich der größte Vollhonk ist beim Coding, kann sich eine eigene App fürs iPhone bauen, die sozusagen den Stroggen trackt, wo du Musik hören kannst und wo du dann vorgeschlagen von der KI ein neues Café bekommst in Hamburg, wo du hinjoggen kannst und das ausprobieren kannst. So, weil damit ist man gerüstet für die HR-Fragen der Zukunft, wenn du dich neu auf eine Stelle intern bewirbst oder extern bewirbst. Was hältst du von KI? Was hast du mit KI gemacht und wo hat KI schon mal dein Problem gelöst? Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Menschen, glaube ich, viel wichtiger werden in der KI-Zeit, weil die Themen Empathie und Kommunikation, Sozialkompetenz, Teaming, das ist das, was es jetzt mehr und mehr braucht, weil wir haben große Ängste da draußen, es wird große Veränderungen geben und da können wir Menschen eigentlich glänzen. Ja. Und last but not least, das Thema Haltung, neben Mut ist das Thema Haltung und Geschwindigkeit wichtig, deswegen liebe ich so eine Grundverordnung, die wir in Europa haben, weil das, was in den USA läuft, dass jetzt diese Gestapo-Einheit vom Trump, ja, dass die da jetzt mit KI und automatischer Bildgenerierung ich sag mal, US-Bürger oder Menschen, die Hispanic-Hintergrund haben und da 30 Jahren in friedlichem Land leben, dass die rausfischen, das ist natürlich ein Problem. Ja, und da haben wir natürlich in Europa, finde ich, gute Grenzen, die uns manchmal zum Mühlstein werden, weil wir dann zu sehr über Risiken und Datenschutz sprechen. Aber ich bin auch eigentlich ganz froh, dass wir sie haben.
Du kennst jetzt beide Lebenswelten, ist jetzt schon relativ lange in den USA, hast lange in Deutschland gearbeitet, hast dich auch intensiv mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Was würdest du denn sagen, wie merkt man das so ganz konkret, dass das Thema Mut vielleicht auch unterschiedlich gelebt wird in den beiden Welten?
Also jetzt nach 4 Jahren USA kann ich sagen, in Deutschland ist alles besser als in den USA, außer Mindset. Also, ne? Also wirklich, also Gesundheitssystem, Sozialsystem, Schulsystem, Infrastruktur. Also könnte ich jetzt noch 20 weitere Sachen aufzählen. Und natürlich ist vielleicht, kommt jetzt einer und sagt, ja, was, du kriegst mehr Funding in den USA. Stimmt, gibt auch ein paar andere Sachen. Aber das Mindset der Amerikaner, sich nicht zu beschweren, ja, Veränderungen auch sofort anzunehmen, ja, und auch sofort umzuschalten und zu sagen, hey, das ist ein Problem, aber ich löse es selber. Also das Beispiel in der Schule, nicht zu sagen, ich zahle ja Steuern oder ich zahle Schulgeld und Schule macht mal, wenn es Probleme in der Schule gibt, ja, dann lösen das natürlich auch die Eltern mit. Und dann, wenn es ein Problem in der Community gibt, ich lebe auf einer Halbinsel, da sind um mich rum, ich würde sagen 90% Republikaner, ja, so, und wenn da aber ein Problem ist und wenn ich ein Problem hätte, die würden mir alle helfen. Die würden zwar sagen, Philipp, du bist ein Kommunist, bin ich zwar nicht, aber ich bin natürlich gegen Mager, deswegen bin ich aus der Sicht ultra links, aber da wird man sich helfen. Also das Thema Community, das Thema machen und das Thema halt einfach ausprobieren und auch zu wissen, wenn ich was ausprobiere, werde ich wahrscheinlich scheitern. Aber das ist okay, weil dann bin ich gescheitert, habe gelernt und kann aus den Learnings wieder was Neues bauen. Also das finde ich total beeindruckend. Das ist natürlich beim Thema KI, die testen natürlich die Dinge aus und sind natürlich, da kommt nicht der Datenschutzbeauftragte zusammen, sondern sagt der CEO mit einem anderen Unternehmen, hey, wir wollen irgendwie Daten austauschen, super. Und dann wird mal kurz 5 Minuten geprüft, passt es rechtlich? Und wenn es passt, dann wird es auch gemacht. Und bei uns haben wir da wahrscheinlich erstmal 6 Monate Projekt vorher, dürfen wir das überhaupt? Und wo liegen die Daten und auf welchem Server? Und und auch nochmal, das ist auch ganz gut, aber ich glaube, so ein bisschen mehr Mut und Geschwindigkeit zum Neuen und vor allen Dingen Offenheit für neue Dinge, nicht diese deutsche Saturiertheit, ich glaube, das wird uns helfen.
Sind es aus deiner Sicht aber dann nicht auch Eigenschaften, die schon lange vor KI da waren?
Na klar, das hat mit KI nichts zu tun. Ja. Natürlich, also ich glaube, die Deutschen haben halt deswegen auch so, ich sag mal, deutlich mehr Probleme mit Veränderung als zum Beispiel die Amerikaner, weil wir halt auch eher eine saturierte Nation sind. Also bei uns gibt's halt die Vollkaskoversicherung, sag ich immer. Also das heißt, wenn du nicht arbeitest in Deutschland, dann kriegst du Geld. Dann hast du auch eine Wohnung in der Regel. Dann kriegst du sogar, was weiß ich, einen Fernseher vom Staat. Ja, du hast auf jeden Fall, was ich hier gut finde, ein kostenloses Gesundheitssystem. Du hast auf jeden Fall Bildung, die ist kostenlos zugänglich. Selbst eine Universität, die teuer ist, kannst du, wenn du kein Geld hast, kriegst du eine BAföG, Wir haben das duale System in Deutschland, wo du sogar lernst und dafür Geld kriegst. Das ist ja auch einzigartig in der Welt. Übrigens, by the way, Leute, das müssen wir alle eigentlich mal abfeiern ohne Ende. Wir beschweren uns aber jeden Tag. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und die Amerikaner, unsere Lehrer, die haben 2-3 Jobs, weil das Geld nicht ausreicht. Die Uber-Fahrer, bei uns sind 75 plus, weil die Frau, die vor vier Jahren an Krebs gestorben ist, die Chemotherapie, die 3 Jahre vorher gelaufen ist, die by the way viel zu spät angefangen hat, weil die Versicherung, die ich bezahlt hat, mussten die selber bezahlen, mussten die Kredit aber $350.000 aufnehmen, den die jetzt abbezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist natürlich das Thema, ich muss mich um mich selber kümmern oder da ist ein Problem irgendwo bei jemandem und ich helfe dem, ist natürlich ganz anders ausgeprägt als bei uns.
Ja. Wir sehen, vielleicht gehen wir nochmal auch auf die Unternehmensebene, ne? Also du hast eben gesagt, man sieht es in den Unternehmen relativ deutlich, auch wie dieser Mindset ganz anders interpretiert wird. Jetzt natürlich vermute ich, bei dir schlagen auch 2 Herzen in der Brust, ne? Also du lebst wahrscheinlich auch, hast eine Beziehung zu den USA, wo du jetzt lebst, aber gleichzeitig ist natürlich immer spannend, was kann man mitnehmen, was kann man vielleicht auch lernen, was kann man vielleicht auch adaptieren, ja. Und das versuche ich eigentlich auch immer in diesem Podcast ein bisschen rauszukitzeln, welche Komponenten das dann am Ende sind. Also vielleicht um mal so ein paar Dimensionen aufzumachen. Glaubst du, es liegt eher darin begründet, dass es wirklich eine Einstellungssache ist in unseren Köpfen oder wir haben auch diesen relativ komplexen Apparat der Regulierung und der Regeln, der deutlich ausgeprägter ist als in den USA, mit der KI-Verordnung, mit DSGVO, das fing ja auch schon vorher an, DSA und so weiter, also einer ganzen Reihe von Regulierungsmechanismen auf EU-Ebene. Und dann vielleicht noch so das Thema auch Ausbildung und Skills. Wir haben gute Ausbildung in Deutschland, aber vielleicht an den einen oder anderen Stellen auch nicht so die richtigen Skills. Wenn du mal so guckst auf diese Gesamtlandschaft, was glaubst du ist das, was man drüber nehmen kann aus den USA, was man hier sich ein Beispiel von.
Genau, ich glaube übrigens, dass wir reden über Wirtschaft jetzt, dass eine KI-Transformation in Unternehmen nur gelingen kann, wenn der DCO, wenn die sozusagen Führungsetage das Thema treibt.
Ja.
Und ich glaube, da fängt es halt schon häufig an, ja, dass da einfach der Mut fehlt, sich selber mit den Dingen zu beschäftigen. Da kommen ja, ich sag mal, täglich neue Modelle raus und dann denkt man jetzt als CEO, Gott, da muss ich jetzt mithalten und muss das ist ja 0,0 so, man muss ja nur verstehen, das Thema ist wichtig und sozusagen da jetzt in dem Unternehmen schauen, wo sind eigentlich die größten Schmerzpunkte für meine Mitarbeitenden und wie kann ich da KI jetzt einsetzen, um die Arbeit für einen Vertriebler, für einen Innendienstler, für jemanden im Lager, ja für jemand in der Verwaltung, in der Buchhaltung wirklich besser zu machen. Und ich glaube, das ist einfach so schnell dort draußen, dass man denkt, oh Gott, ich kann eh nicht sozusagen mithalten. Ich muss aber was mit KI machen. Und was wird dann häufig entschieden? Ja gut, dann nutzen wir jetzt Microsoft Copilot. Also führen wir das jetzt ein. Und dann haben wir hier irgendwie KI. Nein, gar nichts.
Ja.
Aber ich sag mal, das hat natürlich nichts mit KI-Transformation zu tun.
Ja.
Weil du musst ja KI-Transformation bedeutet ja auch eine menschliche Transformation. Du musst ja die Probleme der Menschen lösen. Und natürlich freuen sich Mitarbeitende, wenn vielleicht die E-Mail schneller geschrieben wird, ja, aber also die Power der KI ist ja viel größer, ja, was du im Bereich Nachfolge, Wissensmanagement, wenn du irgendwie Protokolle einführst, wenn irgendwie du Vertrieblern hilfst, ja, sozusagen in Gesprächen Dinge aufzunehmen, die nachher dann irgendwie eine Pipeline reingehen in ein CM-System. So, das sind ja sozusagen die großen Transaktionen bis hin zu einer Transformation vom Geschäftsmodell. Und da, glaube ich, ist das Thema Sorge, Angst, aber auch Sorge des, oh Gott, ich muss als CEO jetzt hier alles können und alles richtig machen. Mhm. Ja, ich glaube, das hemmt uns sehr stark. Mhm. Ja, und viele nehmen dann eben das Feigenblatt. Wir führen jetzt irgendeine KI ein. Ja, und dann ist gut. Und das ist es nicht. Also, das ist die menschliche Transformation. Die hat viel mit Kommunikation zu tun, mit Überzeugungskraft. Mhm. Ja, und da geht's stark ins Veränderungsmanagement rein.
Wenn wir noch eine weitere Dimension aufspannen im internationalen Vergleich bezogen auf KI, dann ist natürlich auch augenscheinlich, dass es in Europa einfach keine sozusagen ernstzunehmende Konkurrenz gibt, die jetzt gerade im Bereich der grundlegenden KI-Modelle jetzt mit den USA oder auch dann mit China letztendlich mithalten kann. Der Markt ist eigentlich aufgeteilt zwischen diesen beiden Polen. Was glaubst du, ist aus deiner Sicht da das größte Problem, weil Geld ist eigentlich da, es wird aber zum Teil dann eben nicht investiert. Wir haben natürlich auch wieder das Thema Regulierung, vielleicht auch das Thema Mut.
Klar.
Ja.
Es gibt natürlich Modelle wie jetzt auch in Frankreich, die auch sehr gut sind, die man ja auch verwenden kann. So, aber es fehlt natürlich die europäische Lösung. Und warum fehlt die? Weil natürlich Europa eben sprachlich und natürlich auch von der Führung her eben natürlich, auch wenn wir eine zentrale Führung haben eigentlich.
Fehlt uns der Binnenmarkt.
Aber es fehlt uns der Binnenmarkt. Jeder kaspert an irgendwelchen nationalen Lösungen rum. Also da ist jetzt ich gehört habe jetzt die Initiative auf EU-Ebene, dass man ja so eine neue Unternehmensform, die ja online gegründet werden kann, hilfreich für Startups. Also das braucht man zum Beispiel auch für eine KI. Ja, oder dass wir sagen, hey, wenn wir vielleicht irgendwann mal hoffentlich Social Media für Jugendliche und Internetzugang für Jugendliche europäisch beschränken wollen, also im Bereich Pornografie und aber im Bereich auch Social Media Zugänge, da kommt ja jetzt auch eine Lösung von der EU raus, dass man sagt, hey, und da ist ein Personalausweis-Check und wo liegen die Daten und so weiter und so fort. Also wir brauchen natürlich viel mehr EU-Power, ja, aber da wird natürlich viel diskutiert und das ist natürlich einfach sehr schwierig in so einer Gemengelage, diese großen Projekte umzusetzen. Aber das würde ich mir natürlich wünschen, weil ich glaube, dass die Wirtschaft ready wäre und wie du sagst, die Gelder sind da. Wir brauchen natürlich hier nur eine Antriebskraft, wie in USA, das ja sehr wenige sind, die berühmten Tech-Oligarchen, die natürlich das Geld bündeln und dann eben Vollgas geben. Und das brauchen wir auf Europaebene natürlich auch.
Wenn wir nochmal auf das Thema Funding schauen, Wagniskapital, Anthropic hat vor kurzem eine neue Finanzierungsrunde announced, wo sie, ich meine, 65 Milliarden US-Dollar geraced haben, was in etwa dem gesamten Investitionsvolumen der EU für KI entspricht.
Absolut.
Und man gleichzeitig sieht, das Geld, wie wir eben gesagt haben, ist eigentlich da. Also die Privatvermögen wären da, um eben ähnliche Finanzierung auch hier zu machen. Trotzdem passiert es nicht. Sind wir nicht mutig genug in Europa?
Ich glaube.
Glauben wir nicht daran, dass wir das auch schaffen können?
Ich glaube, das Thema Großdenken in der Veränderung, das ist, glaube ich, unser Hauptthema. Und da kannst du jetzt in Deutschland ja auch die Automobilindustrie nehmen, ne? Also die ja jahrzehntelang führend war. Ja, ich sage jetzt bewusst war. Ja, so, und die eigentlich in meiner Meinung auch dann nicht groß gedacht hat. Die also nur groß gedacht hat, wir müssen mehr Serie machen und wir müssen gucken, dass wir von 6 Liter auf 100 Kilometer auf 5,5 kommen und dass wir nochmal Spaltmaß besser und nochmal einen Knopf mehr rein in Wagen. Ja, der muss aber, wenn man den dreht, dann muss er sich besonders gut anhören. Ja, so dieses typische Overengineering. Ja,
so klein.
Richtig, anstatt zu sagen, hey, der Markt wird sich massiv ändern. Ja, wem gehören in Zukunft die Autos? Man hat Shared Economy, man hat Open Platforms. Ja, wie ist Mobilität überhaupt in der Zukunft zu denken? Plus natürlich das Thema Elektromobilität, was wir ja in meinen Augen in der Breite ja komplett verschlafen haben, wo wir jetzt endlich aus der Kurve kommen, aber auch zu spät. Ich war in China dieses Jahr zweimal. Das ist schon krass, was da für Autos stehen. Und dass die kosten Drittel und die sind, wie ich finde, mittlerweile genauso gut wie unsere. Ja, und das also das Großdenken und dann natürlich auch nicht nur konzeptionell großdenken und dann irgendwas an die Chinesen oder Amerikaner zur Umsetzung zu geben, sondern auch das selber umzusetzen. Ich glaube, das müssen wir schaffen. Also, und das in der Breite in der Industrie natürlich. Ja.
Absolut. Vielleicht spannen wir auch nochmal den Bogen auf. Du hast ja relativ lange dich auch mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, weit bevor KI quasi ein großes Thema war. Wenn du jetzt in der KI-Ära darauf blickst, also eine Geschichte, die ich oft höre, die mir begegnet, ist eigentlich die, KI ist gerade Top Priority in der Geschäftsführung, im Vorstand, im Board. Und dann schaut ein Experte auf das Thema und sozusagen unter dem KI-Label findet man die sozusagen
die nicht, desaströsen Prozesse und richtig, die nicht vorhandenen Daten.
So, die nicht vollständig exekutierte digitale Transformation.
Genau.
Ja, wie blickst du darauf?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, also total verstanden und den Witz, den wir machen, der ist natürlich jetzt witzig, aber ist natürlich eigentlich ein Trauerspiel. KI trotzdem machen, das ist das Wichtige, obwohl die Datenbasis der Horror ist und die Prozesse der Horror. Das ist das Wichtigste. Was sind Quick Wins? Und dafür sage ich immer Protokolle, Vertrieblern helfen, Daten aufzunehmen, wie auch immer. So, das kannst du machen. Aber natürlich müssen wir ans Fundament ran. Und du kannst natürlich nur mit der KI richtig arbeiten oder dem Data Management richtig arbeiten, wenn deine Produkt Daten passen. Ja, wenn die sozusagen, wenn du ein global agierendes Unternehmen bist, ja, wenn die sozusagen vereinheitlicht werden. Ja, wenn du natürlich Prozesse hast, die dann auch digital effizient abgebildet werden. So. Und das ist natürlich weiterhin die digitale Transformation. Das ist ja auch ein Projekt, das dauert ja dann Jahre. Und das bist du wieder dann beim CEO. Jetzt gerade rezessives Umfeld. Oh Gott, das kostet viel Geld. Da hast du dann den SAP-Berater, da hast du deinen Implementierungsberater, da hast du riesige Change-Kosten. Aber da sage ich, Leute, da müssen wir durch. Ja, weil KI können wir punktuell gerade, glaube ich, schon sehr gut einsetzen mit tollen Quick-Wins. Aber wenn wir die große Transformation machen wollen, da bin ich bei meinem Geschäftsmodell von Adventure damals, da musst du eben das Unternehmen digital transformieren. Und das ist eben, das ist kein Sprint, das ist Langlauf. Mhm. Ja. Und genau, und damit muss jetzt begonnen werden. Leider auch in einem wirtschaftlichen schwierigen Rahmen.
Ja, ja. Ich finde es spannend, man sieht es ja auch in den zwei, sag mal, größten Labs in den USA bei Anthropic, bei OpenAI, dass gerade in diesem Jahr der Aspekt der Implementierung der Lösung und der Integration in die Systeme deutlich prominenter wird. Also beide beschäftigen sich ja relativ stark mit der Kooperation, mit entweder mit der Kooperation von Dienstleistern, die dann eben sozusagen
ja klar, bis hin
klassische
zu Banken,
Forward Deployed Engineers oder dann direkt mit den Banken
und
direkt
bis zu Banken. Asset Management ist ja jetzt auch riesige Funds geraced und so, auch hier mit den großen sozusagen Vermögensverwaltern, Private Equity und Bankhäusern. Also das, ja klar, das wird natürlich alles verändern. Also
genau, also es geht am Ende nicht nur darum, das beste Modell zu haben so und das in einem Chat UI zu nutzen, sondern wie du eben schon sagtest, wird am Ende die tiefe Integration in die Prozesse.
Genau so ist es.
Und dafür brauchen wir die Daten und wir müssen letztendlich die KI-Infrastruktur aufbauen.
Absolut, genau, absolut. Aber ich sag mal, das ist, und wir haben ja auch, ich sag mal, bei Mut zu KI sprechen wir von der Dekade der KI, also von 10 Jahren. Das ist halt eine Journey, auf die wir uns jetzt begeben müssen. Und ich glaube auch übrigens, jedes Unternehmen da draußen, was diese Journey nicht startet, wird irgendwann vom Markt verschwinden.
Ja.
Ja, und das ist, und egal, ob man jetzt sagt, wir sind irgendwie total KI-fern, und sind irgendwie auch dann ein Handwerksbetrieb als Beispiel, das wird nicht so schnell durch Robotics und KI ersetzt, aber auch dort wird man im Wettbewerb stehen mit Handwerksbetrieben, die halt eben das Thema Angebotserstellung, das Thema, wie kann vielleicht, was weiß ich, der Häuslebauer zu Hause, der ein neues Bad haben möchte, wie dann macht der Fotos und dann kriegt er mit KI schon irgendwelche Vorschläge und so, das wird ja alles da auch massiv kommen, und da empfehle ich jedem, wie gesagt, 1/2 Stunde am Tag, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Genau. Absolut gut und richtig. Ne? Also das kann ich, glaube ich, auch nur unterschreiben. Und was, glaube ich, auch spannend ist, und darf ich nochmal anknüpfen, hast du eben schon gesagt, wir haben in vielen Stellen wahrscheinlich sozusagen die digitale Transformation nicht komplett executed, sondern da sind eben Hausaufgaben, die wurden nicht gemacht. Klar. Aber trotzdem anfangen, ne? Diesen Gedanken, das ist halt wichtig. Und ich glaube, auch an manchen Stellen können wir eben auch, wie man so auf Englisch schön sagt, so leapfroggen. Ne? Also wir können sozusagen Teile der Transformation eben dann auch, die wir versäumt haben, durch KI vielleicht auch besser machen, ne?
Als vorher. Absolut. Und ich sag mal, was ist eigentlich so ein Thema jetzt, was jeder Unternehmer da draußen hat, also gerade im Mittelstand, ne? Das Thema Fachkräftemangel und das Thema jetzt eine Generation geht dann auch in Rente. Also wenn du jetzt so einen Maschinenführer hast, der geht jetzt in Rente, der hat ja ein wahnsinniges Wissen da oben im Kopf. Wie können wir denn megamäßig KI nutzen, dass der sich bei der Arbeit mit der KI unterhält und die KI ihm Fragen stellt und dann wird sozusagen das Wissen schon mal downgeloadet, sozusagen auf dem lokalen Server oder in die Cloud. So, dann hat der vielleicht sein Maschinenbüchlein in der Schublade an der Maschine liegen. Ja, das kannst du auch digitalisieren und Fotos machen. Und so kannst du daraus total einfach mit KI wieder ein Schulungsprogramm erstellen. Ja. Und wenn dann der Linus oder wie dann die Kinder heißen, dann mit 22, während der Ausbildung und nach der Ausbildung sagt, so, der geht jetzt da in die Fußstapfen rein, ja, hast du das Schulungsprogramm schon fertig. So, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir die KI ist nicht wichtig, weil wir denken, der ist jetzt überall, sondern die muss halt den Menschen dienen. Und das ist eigentlich ein tolles Beispiel, dass eigentlich gut dann bei so einer Transformation im Unternehmen dann auch helfen kann. Ja. Mhm.
Wir haben eben schon kurz über Regulierung gesprochen. Vielleicht noch einmal ein bisschen tiefer reingehend. Also glaubst du, es ist eher ein Wettbewerbsvorteil oder ist es eher ein Nachteil, dass wir das in Europa haben?
Also ich glaube ja, also das ist natürlich eine Frage, die kann man natürlich nur mit Jein beantworten. Ja. Ne? Also natürlich ist es ein Mühlstein, Wenn du, das ist doch ganz interessant, du kannst dir jetzt so die Konferenzlandschaft anschauen. Wenn du auf so eine KI-Konferenz in USA gehst, das ist alles positiv, das ist alles crazy fucking shit da draußen, die krassesten Modelle, die krassesten Use Cases. Und bei uns haben wir erstmal so 50% Ethik, was gibt's für Gesetze und was gibt's für eine Grundverordnung und was ist in der Pipeline? Und da reden dann Juristen, da sprichst du von Risiken. Der hat dann das nicht beachtet und ist dann auf 22 Millionen verklagt worden und so. Genau. Also, so. Und natürlich ist Datensparsamkeit, glaube ich, also wenn ich jetzt auch gerade an uns Konsumenten denke, anders als in den USA, glaube ich, total wichtig. Also, dass man da auch die Entscheidungen treffen kann. Ich will das oder will das nicht. Das kannst du in den USA zwar auch, aber das ist ja alles verdeckt und jeder ist da gewohnt, auch immer den Yes-Knopf zu drücken. Mhm. Und natürlich ist es auch gut, wenn wir jetzt an, ich sag mal, Personalauswahl denken, wenn wir an das, ich meine, Social Scoring in China und so, das ist natürlich alles No-Go. Das geht natürlich niemals. Ja. Und deswegen bin ich total stolzer Europäer und sag, hey, wir haben also KI mit Haltung. Wir haben eine Haltung und die ist, wir haben Leitplanken und die sind gut so. Trotzdem können wir die Leitplanken ja sagen, gut, dass wir sie haben, aber wir müssen eigentlich viel progressiver sagen, wie wir innerhalb der Leitplanken mit viel mehr Vollgas und viel mehr Mut das Thema angehen können. Und also das ist für mich auch in der Politik ganz wichtig. Wir reden ja immer nur von Wirtschaft und so und von Gesellschaft. Also ihr selber müsst jeden Tag eine halbe Stunde die Politik genauso. Also wenn man sieht, wie die Ministerien aufgebläht sind, ja, wie da teilweise keine Entscheidungen getroffen werden, wie dann schlechte Entscheidungen getroffen werden, ja, das da muss eine Transformation stattfinden. Eine digitale Transformation und eine KI-Transformation.
Ja. Genau, also Leitplanken braucht man, Spielregeln braucht man, sonst wird es schwierig und man sieht, das finde ich auch sehr schön an Entwicklungen wie der Debatte zum Beispiel um die Kollaboration zwischen dem Department of War in den USA und Anthropic, wo sozusagen in dem Tech-Umfeld auch da relativ kontrovers zumindest diskutiert wurde. Wir sehen es an der Debatte jetzt vom Papst auch initiiert. Ne? Also
richtig.
Der Wunsch, wir sehen es auch, das finde ich auch sehr spannend, eigentlich auch aus Umfragen, dass sozusagen die Menschen ja auch sozusagen ja sehr unterschiedliche Einstellungen zu KI haben. Also wir sehen natürlich, dass viele die Chance auch sehen für Effizienzgewinne, für einen schnelleren Zugang zu Wissen, aber eben auch ja Risiken sehen, auch die Gefahr sehen und sowas muss man natürlich auch ernst nehmen und eben differenziert betrachten. Du hast aber eben nochmal, finde ich, eine schöne Metapher oder ein schönes Bild aufgemacht und da frage ich mich manchmal wirklich, ob wir das brauchen und das ist genau dieses sehr deutsche Darangehen zu sagen, ja, wir haben jetzt diese Regel und wir spielen einfach erstmal jeden Fall bis ins kleinste Detail durch. Und es geht auch gar nicht darum, mal eine Erfahrung zu machen und damit zu gucken, was passiert eigentlich.
Richtig.
Sondern es geht eigentlich schon, man will schon, bevor man überhaupt das Spielfeld betritt, eigentlich die kompletten Eventualitäten einmal durchdiskutiert haben. Und ist das nicht zu viel des Ganzen dann?
Ja, natürlich. Das ist wie beim, ich nehme immer plastisch das Beispiel Gründung. Ich sage ja jedem Gründer, ja, du kannst dich jetzt nicht erst mit dem Rechtsanwalt treffen.
Ja.
Das funktioniert nicht. Also wenn du eine Idee hast, dann guckst du, wie funktioniert der Markt, machst ein paar Umfragen am Markt und dann gehst du mit dem ersten Produkt raus. Auch gerne mal fake it until you make it. Also das heißt, dass du mal eine Internetseite draußen hast, ja, wo du Traffic drauf kriegst, wo du Produkte oder Services anbietest, die es noch gar nicht gibt.
Ja.
Weil nur mal das, um zu testen. Weil ich meine, wo kann denn der Kläger nachher kommen, wenn du nachher im Warenkorb sagst, Entschuldigung, hey, wir testen gerade und so weiter und so fort. Also ich sag mal, wir können nicht wie zurück zur Automobilindustrie, ja, wir können nicht in 7-Jahresplänen ja alles sicher machen und sozusagen jede TÜV-Zertifizierung kriegen und so weiter und so fort und dann uns erst, wenn das alles da ist, uns auf die Journey begeben, da haben die anderen schon wieder 50.000 neue Modelle gebaut. Und das ist, glaube ich, wichtig anzufangen und auch unter Mut, unter Unsicherheit anzufangen. Ja, also dann wirklich zu sagen, hey, und wir versuchen das jetzt mal, ja, und dann gucken wir nachher, was dabei rauskommt. Wir testen das mal, wir testen jetzt mal im KI in der HR-Abteilung, aber mal nur mit 3 Leuten und nicht mit 3.000 Mitarbeitenden. Wir gucken erstmal, was ist mit rein und wenn das funktioniert, wenn die das verstehen, dann sprechen wir mal mit dem Betriebsrat und gucken, können wir das überhaupt machen? Ist das datenschutztechnisch überhaupt richtig? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein Mindset, was ich mir mehr und mehr wünschen würde. Und so ein Test kann ja zwei Tage dauern. Also du kannst ja, du kannst ja eine App für drei Personaler kannst du ja in einer Stunde runtercoden lassen von der KI und kannst es testen und kriegst Feedback. Und wenn das dann angenommen wird, dann gehst du halt eine Stufe weiter.
Gehst einen Schritt weiter. Wie wichtig ist in dem Kontext auch das Thema Fehlerkultur? Also ist ja auch so eine Eigenheit in deutschen Konzernen. Eigentlich Fehler will keiner machen. Und wenn ein Fehler passiert, dann war es eigentlich nicht man selbst, sondern irgendjemand anders.
Klar, immer der Mitarbeiter.
Genau. Genau. Sind wir, ist das nicht irgendwie auch Teil von dieser Story, dass wir natürlich irgendwie einfach nicht sozusagen unsere Fuck-up-Stories teilen und offen mit Fehlern umgehen? Und
genau, also ich habe heute Morgen hatte ich ein Frühstück im Hotel und ich habe dann so ein bisschen erzählt, was ich gemacht habe. Und ich war ja auch vor Adventure 6 Jahre Geschäftsführer von einem Kunststofffolienhersteller, 200 Mitarbeitende. Und da sage ich immer, habe ich schon oft auch in der Presse gesagt, da hätte ich 300 Fehler machen können und habe, glaube ich, 450 gemacht, weil ich war einfach total jung und unerfahren und die Firma hat das zum Glück jetzt nicht, nicht das Genick gebrochen, aber ich glaube, wir machen jeden Tag Fehler, das ist, glaube ich, völlig normal. Ich sag mal, aus denen zu lernen und dann Dinge besser zu machen, und das war auch mein sozusagen Grundstock für meinen Adventure-Erfolg, dass eben ich diese 450 Fehler nicht nochmal gemacht habe. Aber darüber natürlich auch zu sprechen. Ja. Und wenn du jemanden, wenn ein Investor sich Entrepreneur in den USA anguckt, dann lässt er sich erstmal die beiden Scheitergeschichten erzählen. Und ich sag dir, wenn der dann oder die Bewerberin sagt oder die das Geld haben wollen, hey, wir sind hier die Superstars und wir sind noch nie gescheitert und so, dann ist der Investor eher on fire, wenn da jemand selbstbewusst die Scheitergeschichte erzählt und sagt, okay, super, und das sind meine Learnings und jetzt versuche ich es besser zu machen. Und das ist in Deutschland, du kriegst halt auch mit dem Thema Insolvenz, ne, wenn du da scheiterst oder wenn ein Riesenprojekt in der Firma gescheitert ist, hast du den Stempel, du bist der Schuldige und dann bist du zumindest karrieretechnisch raus, und bist ja auch dann in der Insolvenz sowieso gebrandmarkt in Deutschland. Ne?
Ja.
Total. Da haben viele Angst vor, was ich natürlich verstehen kann.
Ja, klar. Gleichzeitig sollten wir uns nicht von der Angst leiden lassen.
Nein, natürlich nicht. Mutig sein. Natürlich, absolut. Genau. Dinge ausprobieren. Ja. Und vor allen Dingen, da bin ich jetzt beim CEO wieder, Führungskraft, eine Kultur im Konzern und im Unternehmen zu schaffen, wo man sagt, Scheitern ist erlaubt. Und da erzähle ich gerne eine Geschichte von einem Unternehmer, mit dem ich gearbeitet habe. Der hatte 10.000 Mitarbeiter, der hat die Fuck-Up-Night eingeführt bei sich. Das war ein Konzern, weltweiter Konzern. Ja, und was glaubt ihr, welche Fuck-Up-Geschichte er bei der ersten Fuck-Up-Night erzählt hat? Da hat er die nicht nur eröffnet, sondern er seinen Fehler erzählt, wie er irgendwie eine Digitalplattform für 10 Millionen gebaut hat, die dann online gegangen ist, die nicht funktioniert hat. So, die er dann wieder einstellen musste, die an den 2 Jahre gebaut wurde. So, und das finde ich natürlich total authentisch, dass man nicht wunderbar diese Values am Pissoir hat oder auf der Website oder in der Eingangshalle, sondern dass man die auch lebt. Und da gehört, finde ich, Scheitern auch dazu. Und dann den Wert zu haben, das zu erkennen, warum man gescheitert ist, das in die Firma zu tragen, warum man gescheitert ist und dann allen zu helfen, dass man nicht wieder scheitert.
Ja. Genau, KI, wir haben ja eben schon über die KI-Verordnung gesprochen. Jetzt ist es so, ein Teil dessen, was in der KI-Verordnung geregelt ist, ist jetzt schon in Kraft getreten. Gerade das, was zum Beispiel Thema Weiterbildung betrifft. Jetzt im August diesen Jahres treten noch weitere Aspekte in Kraft, die unter anderem auch das Thema Transparenz regeln bei sozusagen im Umgang mit KI-generierten Inhalten. Das ist natürlich gerade für Medienhäuser ein wichtiges Thema, sich damit
zu beschäftigen. Mega wichtig, klar.
Lass uns da vielleicht auch nochmal drauf schauen. Also da hat sich sozusagen die EU jetzt auch, glaube ich, einiges vorgenommen. Ein Teil dieser Regeln sind ja zu sagen, wenn wir komplett KI-generierte Inhalte haben, dann müssen diese eben gekennzeichnet werden, sei es jetzt Texte, Audiomaterial, alles, was in Richtung Deepfakes geht, muss eben klar gekennzeichnet werden. Jetzt ist natürlich das so, es ist wieder eine Regel, die gilt für den europäischen Markt, nicht für den amerikanischen Markt, nicht für den chinesischen Markt. Da würde mich eigentlich auch deine Perspektive drauf interessieren. Also KI ist ja sozusagen im Unternehmenskontext immer eine willkommene Hilfe, um Prozesse effizienter zu gestalten. Aber mittlerweile spielt KI eben auch eine wichtige Rolle in sozusagen unserem Medienkonsumverhalten. Und wir sehen es, soziale Netzwerke werden schon geflutet von KI-generierten Inhalten. Wie wichtig, glaubst du, ist es, dass eben auch dieser Content, automatisierte Content-Erstellung irgendwie reguliert wird?
Also ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich sage ja, dass ja die Algorithmen und sozusagen auch die Inhalte an sich, wenn sie nicht, und das sage ich jetzt als halber Amerikaner, die jetzt sozusagen nicht KI-generiert sind, aber die fake sind,
ja,
dass die sozusagen, also die müssen ja raus aus dem Netz. Und man sieht ja, warum ein Trump so erfolgreich ist in Amerika, das ist, weil er eben natürlich Lügen verbreitet und weil natürlich die Lügen über Medien wie Fox News, aber auch sozusagen hauptsächlich über Social Media weitergetragen werden. Mhm. So, und wenn, und KI beschleunigt das natürlich noch, weil KI kann natürlich dann jetzt den Gegenkandidaten von Trump natürlich irgendeinen Mist erzählen lassen. Und natürlich müsste, also das, die Kennzeichnung ist natürlich sowieso klar, aber eigentlich muss das ja rausgefiltert werden. Mhm. Also eigentlich müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Ja, und ich, es gab doch einen Fall von einer, glaube ich, war das nicht ARD oder ZDF, wo doch bei irgendeiner, wo glaube ich bei irgendeinem Eiseinsatz KI-generiertes Material verwendet wurde, was nicht gekennzeichnet war. Und das war für mich zum Beispiel wieder so eine traurige Geschichte. Da hatte ich wirklich da vor Wut die Tränen in den Augen. Da wird, also es war eine tolle Journalistin, die da wieder mal von Deutschland, wir sind ja das Bashing-Land, wenn einer einen Fehler macht, dann hauen wir da ja drauf, die, glaube ich, einen Job verloren hat, die ist dann von Washington abgerufen worden. Mhm. So, und ja, sie hat einen Fehler gemacht, sie hat KI-generierte Bilder verwendet, aber das Krasse ist ja, und das, ich kriege das ja täglich mit, die Realität sieht ja noch krasser aus. Also das ist ja das Wahnsinnige. Mhm. Also das heißt, das, was sie an Videomaterial gezeigt hat, ja, da ist die Realität ja noch schlimmer, ja, so, und ich finde, das muss man ja in Kontext setzen, ja, und da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur, ja, das kann ja nicht sein, dass wenn jemand KI-generierte Bilder für einen Beitrag nutzt, der ja, ich sag mal, vom Inhalt eigentlich genau sagt, wie es ist, eigentlich ist es sogar noch schlimmer, also den nicht übertreibt vom Inhalt, aber so, und dann eben das nicht gekennzeichnet hat und dafür einen Job verliert, das finde ich, das finde ich schrecklich, ja.
Ja, gleichzeitig muss man authentisch bleiben, glaube ich.
Natürlich.
Weil das kann, glaube ich, in die eine oder andere Richtung dann genutzt werden. Wir sehen auch in Deutschland, dass zum Teil dann mithilfe von KI eine Art von Realität ja auch konstruiert werden kann. Also dass sozusagen auch politisch dann eine Realität dargestellt wird mit Hilfe von KI, wo der Autor oder die Autorin sagt, das ist doch genauso. Na, ich beschreibe ja vielleicht so, wie ich die Welt sehe, aber das alleine reicht aus meiner Sicht nicht aus, um zu sagen, ich kann das sozusagen jetzt mit KI dann eben so darstellen, weil für einen AfD-Politiker und eine Politikerin der Linken, jetzt mal ganz beispielhaft gesprochen, sieht die Realität eben anders aus. Also also wahrscheinlich für uns alle sieht die Welt ein bisschen
anders
aus.
Aber das wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt meine, verstehe das, aber es wäre jetzt meine Gegenrede. Der Journalist vom Tagesspiegel und der Journalist von der NZZ und von der Welt und vom Spiegel, ja okay, die sind halt meistens in einer Strömung drin.
Ja.
Und natürlich schreiben die mit einer Tendenz auch, das ist ja klar, da bist du, und das finde ich auch total okay, eher links, eher rechts, eher Mitte.
Solange sie quasi über das aus ihrer eigenen Stimme sagen, fair enough, nur was ich glaube ich sagen wollte ist, wenn jetzt jeder dieser Journalisten anfangen würde, quasi aus seiner Sicht ein KI-generiertes Videobild etc. zu bauen, dann hätten wir quasi Materialien, von denen wir eigentlich sagen würden,
absolut,
ne, die müssen irgendwie authentisch bleiben.
Absolut, und dann, das stimmt. Ja. Also, aber deswegen Label finde ich gut, das zu labeln. Und aber wie gesagt, man muss eben früher ansetzen, wenn was gelabelt ist, was nicht stimmt, dann darf das erst gar nicht erscheinen.
Du lebst es jetzt in den USA ganz anders. Da sozusagen gibt es diese Labels nicht. Da gibt es auch, glaube ich, nicht so ein Bewusstsein dafür. Wie wird da auf das Thema KI geblickt? Kriegst du davon was mit? Also auch so KI-generierte Content, ist das?
Ja gut,
ist das irgendwie, gibt es da so Vorbehalte oder irgendwie, oder ist das alles gar keine Diskussion?
Also ich meine, das ist ja allgegenwärtig. Also der Donald Trump hat doch bei seinem letzten großen Fail-Projekt, wo er diesen Bassin am Weißen Haus, wo der Martin Luther doch gesprochen hat, ja, den hat er doch jetzt irgendwie saniert ohne Ausschreibung mit seinem Poolboy und sollte nur 1,3 Millionen kosten, hat 20 gekostet, wird ja noch mehr kosten und wird auch nicht wieder funktionieren. Da hat er doch ein KI-generiertes Bild, also der Präsident der Vereinigten Staaten, von, glaube ich, Hillary Clinton, Biden und Obama, die also in Fäkalien in diesem Becken sich sozusagen suhlen, weil die es halt eben 20 Jahre nicht hingekriegt haben, dieses Becken zu machen. Das ist ja komplett KI generiert. Oder wir erinnern uns an das Bild, wo er auf irgendwelche demokratischen Demonstranten an einem No King's Day da mit dem Kampfjet drüber fließt und dann Fäkalien über die, das ist ja allgegenwärtig. Also das ist für, glaube ich, die Amerikaner total normal und selbst für die Politiker total normal KI einzusetzen. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, und das ist ja auch eine Kompetenz, die wir mehr und mehr brauchen, Critical Thinking. Also wir selber dürfen uns nicht auf ein Label verlassen. Ja, wir selber dürfen KI, wir dürfen uns nicht auf eine KI verlassen, sondern wir müssen immer das, was rauskommt, mit gesundem Menschenverstand, ja, kritisch durchleuchten, hier durchleuchten und uns sozusagen kritisch betrachten. Das fällt natürlich einer jungen Generation, wie Kinder, Jugendliche, die nicht so Lebenserfahrung haben, wie wir zwei alte Haudegen hier, so natürlich viel, viel schwieriger, Total.
Gibt's da irgendwie ein Bewusstsein für sowas wie eine KI-Verordnung? Wird da geguckt, was man in Europa macht, oder ist das eher?
Ja, ich glaube, dass die natürlich schon gucken, was wir in Europa machen. Und ich glaube wahrscheinlich, dass natürlich die Demokraten dann natürlich eher gewillt sind, was zu tun. Mhm. Also die haben ja auch, dürfen wir auch nicht vergessen, als der Trump ja dann wieder gewählt wurde, haben ja dann auch also der Elon Musk bei X und auch andere und der Zuckerberg bei Meta haben ja ihre ganzen Leute, die sich ja da um rausfiltern von irgendwelchen Hassbeiträgen und die sozusagen Fake News Media kontrolliert haben, haben die ja alle entlassen. Mhm. Das heißt, da wurden ja die ganzen Filter eigentlich entfernt. Ja, also ich glaube, es gibt schon auch große Strömungen in den USA, da was zu machen, aber es sind natürlich eher dann die in Charge, die natürlich die Macht in der Politik haben und da sage ich, das sind natürlich aktuell jetzt nicht die richtigen, ja.
Ja. Du bist selbst nicht nur Unternehmer, du bist auch Papa, sozusagen, hast wie viele Kinder?
Vier
Kinder, ja. Und hast dich auch relativ intensiv beschäftigt mit dem ganzen Thema Social Media. Ja. Ja, KI ist das eine, sage ich mal. KI kann genutzt werden, um viele sozusagen auch irreführende Inhalte zu konstruieren, aber es bedarf ja noch nicht mal der KI. Also soziale Medien sind ja einfach ein ziemlich gefährlicher Ort. Ja. Wie blickst du als Papa da drauf und wie gehst du mit dem Thema Social Media und deinen Kindern um?
Ja gut, also wir sind da ja mutige Einzelkämpfer da draußen. Also meine Kinder dürfen Social Media wie jetzt Instagram, TikTok oder Facebook vor 18 nicht haben. Ja, also meine älteste Tochter wird jetzt 20 und die hat's auch mit 18 gekriegt. Mein ältester Sohn, der wird jetzt 17 und der hat eben kein Instagram und kein TikTok und kein Facebook, weil ich eben glaube, dass das dass die Algorithmen für die Kinder- und Jugendköpfe schon mal toxisch sind und die da ein Suchtverhalten erzeugt wird, man Verhaltensänderungen hat in Bezug auf Konsum, in Bezug auf wie man sich fühlt. Mhm. Ja, bei den Mädchen und bei den Jungs ist es wahrscheinlich auch anders, in Bezug auf Gewalt, in Bezug auf Rassismus. Ja, das möchten wir nicht. Wir ziehen da an einem Strang, meine Frau und ich. Und da gibt es also ein Smartphone stark kontrolliert erst mit 14, und Social Media erst mit 18, ja, und das hat bisher gut geklappt und die Kleinsten sind 9 und 12 und die leben noch in einer ziemlich analogen Welt und sind keine Mobbing-Opfer, werden nicht ausgegrenzt. Mhm. Das heißt, wir als Eltern müssen da die Extrameile gehen und müssen natürlich die dann mal verabreden, müssen den Klassenchat in der Klasse verhindern und müssen natürlich ein paar Extrameilen gehen, aber denen geht's eigentlich sehr gut.
Ja. Und gibt's viel Diskussion, dass deine Kinder das schon früher haben möchten? Oder
Also ich sage immer so, das ist jetzt ein einfacher Satz. Also meine Kinder, also gerade die Kleinen, die fragen mich ja mit 9 nicht Jahren, Papa, kann ich bitte mal am Weinglas trinken und könntest du mir jetzt den Tesla-Autoschlüssel geben? Mhm. Weil die wissen natürlich, gibt's nicht. Ja, sondern ist sozusagen verboten. Ja. Und genauso wissen sie das natürlich auch, aber natürlich kommen sie dann irgendwann in ein Alter, wie jetzt unser ältester Sohn, der ist ein sehr guter Ruderer und der sagt, hey Papa, Rudern werde ich fürs College benutzen. Mhm. Und ich möchte jetzt eine Instagram-Seite haben, weil dann die Colleges, die schauen eben nach denen. Und das höre ich mir natürlich an und sage ihm, und da reicht der Spruch nicht, den ich bisher immer gebracht habe, ja, du weißt ja, wer deine Eltern sind. Im nächsten Leben hast du hoffentlich Eltern, die dir dann, wenn du auf der Säuglingsstation sitzt, direkt ein iPad ins Bett legen und so. Das hast du jetzt, das hilft nicht. Da habe ich ihm einen Vorschlag gemacht, hey, mach's doch so wie Adele oder so wie LeBron James. Die haben alle einen Instagram-Account und die haben Manager. Und ich bin dein Manager. Also das heißt, ich bin übrigens seit November nicht mehr auf Instagram, auch wegen Algorithmus und so. Das hat mich zu stark gepackt, ja. Mhm. So, ich würde es mir wieder auf dem Handy installieren für dich, ja. Ich gebe dir mein Handy, du installierst deinen Account, du richtest den ein. du kannst zweimal die Woche 30 Minuten mein Smartphone kriegen und kannst dann dort, ich verspreche dir, ich lese keine einzige Nachricht, du kannst dann dort neue Sachen hochladen und du kannst sogar mich nutzen, wenn du bei Rennen bist, kannst du mir per WhatsApp, kannst du mir, wenn ich in Newport bin und du bist in Florida, kannst du mir ein Foto schicken mit dem Text und dann poste ich das für dich kostenlos. Ich bin dein Account Manager. Ja, so. Und also das fand er,
gut an.
Das fand er erstmal nur so mittel, aber seitdem, das war vor 7 Wochen, ja, seitdem hat er jetzt nicht mehr gefragt und vielleicht, wenn er kommt jetzt in die Junior-Klasse, also hat er noch 2 Jahre bis zum Studium. Mhm. Vielleicht macht das irgendwann, aber er wird Instagram vor 18 nicht bekommen. Das wird nicht passieren.
Mhm. Ja. Ja. Es gibt ja noch eine Challenge, finde ich, wenn man als Eltern sozusagen da gewisse Rahmen setzt, dann ist es ja auch manchmal nicht so einfach, weil die Eltern selbst sind ja auch Teil des ganzen Geschehens. Und gerade, meine Kinder sind noch kleiner, da geht es dann eher darum, dass man sozusagen versucht, dass die möglichst wenig Kontakt mit Smartphones, iPads oder ähnliches haben. Aber dann ist natürlich immer gut die große Herausforderung, die Eltern selbst. Die haben dann vielleicht dann doch häufiger, als sie eigentlich wollen, das Handy in der Hand oder häufiger sozusagen Medienkonsum. Wie gut gelingt dir das, quasi da auch ein Stück weit dieses Vorbild zu sein?
Also ich bin ja selber total digital verstrahlt und bin ja selber viel auf LinkedIn und habe das Gerät stundenlang und so. Und natürlich muss ich mich auch an Regeln halten. Also das ist natürlich, wenn eine Geschichte erzählt wird, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, ist das Handy natürlich nicht dabei. Beim Essen ist das Handy weg. Ja, ich versuche jetzt, mich im Schlafzimmer zu disziplinieren, dass ich das Handy gar nicht mit ins Schlafzimmer nehme und dass ich mir jetzt mal so einen Wecker kaufe, mal so eine Uhr. Ja. Ne? So, also das geht schon. Aber natürlich ist es, also es ist wie beim Restaurantbesuch. Also ich trinke jetzt keinen Alkohol. Aber wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, kann ich ja abends eine Flasche Wein trinken im Restaurant und das auch voll selbstbewusst vor den Kindern, weil ich meine, ich darf das ja auch.
Ja.
Also ich darf ein Smartphone nutzen und ich darf auf Social Media gehen. Ich weiß aber, was die Gefahren sind natürlich, total klar. Aber ich finde, es ist total falsch zu denken, dass man sich jetzt selber, ich meine, es ist gut, wenn sich jeder reduziert beim Handykonsum, wenn man es jetzt als Beispiel geschäftlich braucht und da eben viel mitmachen muss, dann finde ich, sollte man sich jetzt nicht im Keller einsperren und sagen, ich mache die Wäsche, liebe Kinder, und dann da eine Stunde sich mit dem Handy auseinandersetzen. Nee, das ist natürlich keine Lösung. Klar.
Ja. Deine älteste Tochter ist jetzt 19, das heißt, sie hat sozusagen ein Jahr Social Media jetzt schon.
Ja, die wird 2 Jahre eigentlich.
Also 2 Jahre, ja.
Richtig, genau.
Wie hast du das erlebt, als sie dann endlich durfte? War das dann so euphorisch intensive Nutzung oder würdest du sagen, der Plan ist aufgegangen?
Genau, also ich würde sagen, der Plan ist aufgegangen. Wir hatten jetzt ein großes Interview in der FAZ, wurden wir befragt zum Thema. Und da hat sie gesagt, sie ist den Eltern, das ist natürlich total schön für einen Vater, das ist natürlich der Ritterschlag. Danke, also Eltern, das habt ihr gut gemacht, in der Sache, hat sie nochmal gesagt dazu. Ja. So, und sie sagte natürlich selber, dass sie natürlich Zeiten hat, wo sie merkt, sie ist vom Algorithmus gepackt. Mhm. Und sie hat mal 2 Wochen Instagram auch deinstalliert. Sie hat jetzt in London, hat sie das erste Jahr verbracht. Da war sie mit 6 Mädels im Dorm. Da haben die so eine Competition gemacht, dass sie das Handy auf den Tisch stellen während des Lernens und sich filmen. Ja, wer am längsten durchhält, ohne das Handy in die Hand zu nehmen und auf Social Media zu gehen. Also schon so eine Competition gemacht. Und das finde ich super, dass da das Bewusstsein da ist, und natürlich haben wir sie begleitet auf dem Weg dahin, also was ist Fake News, was ist Mobbing, was sind KI-Bilder, was nicht und so, aber die hat da schon einen ganz guten Kompass dadurch entwickelt und das ist eigentlich toll, dass die sich da auch spüren können und sagen können, hey, mir geht's vielleicht gar nicht so gut gerade, also Mentally Illness ist das ja in USA und woran liegt das? Und ich glaube, dass das in der Breite der Generation so ist und auch leider schon bei Kindern auch, nicht nur Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass das eben daran liegt, dass die eben in dieser scheiß digitalen Welt unterwegs sind. Ne?
Ja, muss man leider so sagen. Also gibt auch viele Indikatoren, die darauf hinweisen, ne? Das ist auch, dass mentale Erkrankungen mit der Einführung von Smartphones dann auch gestiegen sind. Und vielleicht auch ein Stück weit, dass wir als Gesellschaft bei bestimmten Dingen das Bewusstsein für die Gefahr dann auch erst in der Folge entwickeln. Man erinnere sich an das Rauchen, wo in den 50er, 60er Jahren mit Ärzten dafür geworben wurde, dass das Rauchen doch eine gute Methode sei, um abzunehmen. Und man dann später festgestellt hat, es dann doch nicht so gesund, sondern eher krebserregend. Also
ich habe gerade Gänsehaut, weil das ist natürlich, das kannte ich noch nicht. Und das ist ja ein Beispiel. Da gucken wir jetzt drauf, da denken wir, welche schwachsinnigen Verbrecher waren eigentlich da, da am Werk. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das in 20 Jahren genauso sagen werden. Ja, was haben wir damals, und das muss man sagen, was haben wir damals auch getan? Also deswegen ist auch wichtig hier, danke auch für diese Airtime hier, wichtig, dass wir, und Leute, ihr müsst das nicht genauso machen wie wir, aber wenn jede Reduktion, jede Screentime, jede harte Systemeinstellung von euch in der Familienfreigabe, keine Handynutzung zwischen 9 Uhr abends und 6 Uhr morgens, WhatsApp auf eine Stunde, Social Media so spät wie möglich, das ist ein Gewinn. Eure Kinder, ich verspreche es euch, die werden es euch später danken. Werden es euch später danken. Und natürlich werdet ihr ein paar Konflikte mehr haben, aber da sage ich immer Mut zum Nein, also nicht nur Mut zur KI, sondern Mut zum Nein, das brauchen wir Eltern, glaube ich, mehr.
Ja, wunderbar. Also vielen Dank dafür, auch dich dafür so einzusetzen. Vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du mir dieses tolle Buch mitgebracht hast,
was ich
natürlich mir nochmal anschauen werde. Und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten weiteren Schritte.
Ich habe, wenn ich darf, noch einen Schlusssatz, den ich eigentlich jedem Podcast sage.
Bitte.
Und zwar, in Deutschland ist ja alles besser außer Mindset, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Und ich glaube, wir können unserem Mindset und die Stimmung in unserem Land verbessern, wenn wir es schaffen, dass jeder jeden Tag eine positive Geschichte erzählt. Also überlegt euch mal, in der Kaffeeküche, am Frühstückstisch mit euren Kindern, beim Abendessen, bei der Date Night mit eurer Frau, mit eurer Partnerin, beim Meeting zu sagen, hey, das habe ich heute gehört und oder gestern und das war total inspirierend, das war total toll, das ist was Positives. Und dass wir nicht immer in diesen negativen Talk reinkommen. Und das würde ich mir wünschen für Deutschland. Ich glaube, dass wir dann auch das Mindset und so das Miteinander und die Einstellung zu dem Neuen in Deutschland auch verbessern können. Weil uns geht's generell sehr gut bei allen Aufgaben, die wir vor uns haben. Aber wir müssen mehr das Positive feiern. Das müssen wir lernen. Und da kann jeder von euch einen Beitrag zu leisten. Also danke und das muss ich nochmal hinten reinhauen.
Sehr cool. Vielen Dank.
Danke euch.